Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, vor allen Dingen aber mit Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Morgen. Was machen wir heute? Wir reden über wahnsinnig spannende Themen, zum Beispiel über den Da Vinci Code. Ich nenne das jetzt mal einfach so. Da geht es um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die seit Jahrzehnten bereits versucht, an Genmaterial zu kommen von Leonardo Da Vinci, dem Universalgenie, weil die vermutlich hoffen, dass sie in seinem Genom Hinweise finden darauf, warum er ein solches Genie war. Jetzt sagen sie, sie hätten das Genzeugs zusammen von Verwandten, die immer noch leben. 15 insgesamt haben sie identifiziert und wir fragen gleich mal jemand anderen, nämlich einen Experten von der Leopoldina. Wie seriös ist diese Forschung? Das Gespräch dazu um 10.40 Uhr. Jetzt gleich in einer halben Stunde geht es um einen Plan der Chinesen, die im Weltall, also im Orbit, ein Computernetzwerk aufbauen wollen mit Satelliten. Die sagen, ist ja ganz easy, da oben können wir einen Computer hochschießen, die müssen wir nicht mal kühlen, weil zu kalt ist. Außerdem gibt es jede Menge Energie umsonst von der Sonne. Aber es gibt auch andere, die sagen, immer mehr Satelliten im All sorgen für immer mehr Weltraummüll. Und das könnte gefährlich werden, das lassen wir uns erklären in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es heute zu gewinnen 50 Klassiker, Erfindungen vom Faustkeil bis zum Internet. Bernd Schuh hat es geschrieben, im Anaconda Verlag erschienen. Dieses Buch, da geht es um die Geschichte der menschlichen Zivilisation und um bestimmte Innovationen wie den Faustkeil, den Buchdruck oder die Dampfmaschine. Wenn Sie wissen wollen, wie die jeweils die Geschichte der Menschheit verändert haben, dann sollten Sie sich jetzt bewerben als Kandidat, Kandidatin fürs Scannerspiel unter der Nummer 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Nora.
Hier ist, glaube ich, nicht Nora, hier ist der Jens. Hallo, grüß euch.
Jens, hallo. Wieso? Wurde mir gesagt, die Nora ist jetzt am Telefon.
Ja, die Nora ist 10 Jahre und meine Tochter und wollte immer bei euch mitspielen und hat es jetzt geschafft.
Wunderbar. Hallo, Jens. Ja, hallo. Ja, welcher Jahrgang ist Nora? Ach, 10 Jahre alt. Gut, hast du schon gesagt. Also 2015 dann geboren.
2014, die wird jetzt demnächst.
Wird schon 11, okay. Ja. Nora, guten Morgen. Nicht zu hören.
Ist jetzt nicht zu hören. Nee, die hat mir das in die Hand gedrückt und ist abgedüst.
Ah, verstehe. Also Papa für Nora sozusagen.
Ja, so sieht's aus.
Okay,
ja.
Jens, von wo rufst du denn an?
Ich rufe aus Wallendorf aus an. Das ist in der Nähe von Merseburg in Sachsen-Anhalt.
Aha, also nicht Wallendorf in der Eifel, sondern Wallendorf, das ist, welche Gemeinde ist das?
Saalekreis nennt sich das.
Saalekreis, ah ja, schön Weinanbaugebiet, ne?
Ja, so ein bisschen, ja, aber mehr Wein findet man dann im Unstruttal,
ja,
Richtung
genau.
Freiburg.
Ja. Da, warum war ich da schon mal? Ich glaube, da muss auch irgendwo die Himmelscheibe von Bebra muss da irgendwo nicht weit sein. Kann das sein oder bin ich jetzt vollkommen verkehrt?
Ganz, ganz genau, die Himmelscheibe von Nebra ist
Nebra,
ja, Nebra an der Unstrut. Genau, das
genau.
Ist hier so 30 Kilometer.
So ist es. Also Jens, danke, dass du dabei bist. Ja. Dann wollen wir mal auch im Sinne von Nora hoffen, dass du gewinnst. Aber du weißt ja, der erste Anrufer hat es immer am allerschwersten, ne? Weil du musst 3 Fragen richtig beantworten. Hier kommt Frage Nummer 1.
Jupiter ist seit Entstehung des Sonnensystems größer geworden. Jupiter ist nicht nur der jüngste und kleinste Planet in unserem Sonnensystem, er ist bei seiner Entstehung auch nur halb so groß gewesen wie heute. Auch sein Magnetfeld ist erst mit der Zeit stärker geworden, wie Wissenschaftler des California Institute of Technology berichten. Ihnen ist es erstmals gelungen, ein sogenanntes Jugendbild des Gasriesen zu rekonstruieren. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, Jupiter war nicht nur halb so groß, sondern auch weniger bedeutsam für die Entstehung des Sonnensystems als bisher angenommen.
Ja, also haben wir ein Babybild gefunden von Jupiter und festgestellt, Mann, ist der groß geworden mittlerweile.
Ja, puh, schwierig. Ein Gasplanet. Jupiter ist Gasplanet. Ja, ich glaube, es stimmt. Ja.
Ja, es ist tatsächlich schwierig. Ne? Warum hast du gesagt, Jupiter ist ein Gasplanet? Weil du kennst dich ein bisschen aus, oder?
Naja, ein Gas hat vielleicht eher die Tendenz, sich auszubreiten oder sich auszudehnen.
Nee, kann ich gut verstehen. Liebe Nora, dein Papa muss noch mal anrufen, das war nämlich falsch. Nein, Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem, das wissen wir ja. Aber die Studie sagt, in seiner Frühzeit war er etwa doppelt so groß wie heute. Die Entstehung und die frühe Entwicklung von Jupiter haben eine ganz entscheidende Rolle bei der Gestaltung der großräumigen Architektur unseres Sonnensystems gespielt. Mhm. Jens!
Was gelernt.
Was gelernt. Ne? Schöne Grüße nach Sachsen-Anhalt. Ja, machen wir. Nach Wallendorf. Mach's gut.
Ciao.
Ciao, ciao. So, dann haben wir hier, wen haben wir hier? Rieke. Hallo, Rieke. Nee, Rieke ist richtig?
Ja, wenn du mich meinst.
Ja, genau. Ja, guten Morgen, Rieke.
Guten Morgen.
Von wo rufst du denn an?
Ich bin im Moment in Bayern auf Familienbesuch in der Nähe von Ulm.
Eieiei, das ist ja schön. Ach, guck mal an. Und ist es schön da?
Ja, doch, ist ganz nett.
Ihr hört dann Radio 1 übers Internet, ne? Oder über die App? Oder wie
genau,
macht ihr das?
Über die App.
Alles klar, gern. Sehr schön. Rieke, Frage Nummer 2 ist deine, sie kommt hier.
5G-Strahlung schadet unseren Hautzellen nicht. Fotos, E-Mails und Nachrichten über das Smartphone verschicken. Dank des 5G-Mobilfunknetzes geht das heute besonders schnell. Doch einige Menschen in Deutschland fürchten, die Handystrahlung könnte schädlich sein. Deshalb hat ein Forschungsteam aus Bremen jetzt untersucht, wie 5G-Strahlung auf Hautzellen wirkt. Das Ergebnis? Es gibt zwar kleine genetische Veränderungen in den Hautzellen, diese sind aber nicht größer, als der Zufall es erwarten lässt. Das heißt, 5G-Strahlung schadet unseren Hautzellen vermutlich nicht.
Ja, schwierig.
Man kann eine Stecknadel fallen hören in Bayern.
Das Thema ist ja schon lange aktuell, aber ich müsste jetzt wegen der Antwort tatsächlich raten und ich würde sagen, es schadet den Hautzellen nicht.
Und es schadet den Hautzellen nicht, liebe Rieke, ist richtig. Tatsächlich, kommen wir gleich weiter zu Frage Nummer 3, danach gibt es schon das Buch.
Impfungen, die abwechselnd in beide Arme gespritzt werden, wirken besser. Bitte einmal den Ärmel hochkrempeln. Aber welchen? Bei der Corona-Impfung ist diese Frage nicht unwichtig. Das zeigt jetzt eine australische Studie. Das Forschungsteam hat untersucht, wann die Auffrischimpfung besser wirkt. Wenn man sie in den gleichen Arm spritzt, in den man auch die erste Corona-Impfung bekommen hat, oder wenn man den Booster in den anderen Arm impft. Verblüfft stellen die Forschenden fest, gibt man den Impfstoff abwechselnd in beide Arme, wirkt die Impfung besser.
Ja, also ich hatte mal mehrere Impfungen auf einmal bekommen, die wurden dann tatsächlich in beide Arme gemacht.
Hier geht es aber um die Corona-Auffrischimpfung, also nur um das klarzustellen. Ne?
Da würde ich sagen, das stimmt nicht.
Und auch da hast du wieder recht. Ja, es ist sogar tatsächlich umgekehrt. Die Auffrischimpfung wirkt besser, wenn man sie in denselben Arm spritzt wie die erste Impfung. Das ist jetzt wissenschaftlich belegt. Warum könnte das so sein? Die sogenannten B-Gedächtniszellen verbleiben in den Lymphknoten, die der Einstichstelle am nächsten liegen. Und diese Zellen sind wichtig für die Erkennung von Krankheitserregern. Und durch die Impfung in denselben Arm können die Zellen schneller und besser aktiviert werden und schneller Antikörper bilden. Rieke, das war ja ganz easy von Bayern aus, mal eben abgeräumt hier bei uns in Berlin und Brandenburg bei Radio 1. Da hast du ein tolles Buch gewonnen. 50 Klassiker, Erfindungen vom Faustkeil bis zum Internet werden da drin vorgestellt. Bernd Schuh ist der Autor, aber ich versuche dir das jetzt nochmal abzujagen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kannst aufhören, schick mal dir das Buch oder aber du spielst weiter und hast am Ende vielleicht Buch und Abo gewonnen oder beides verloren.
Ich muss sagen, auch wenn es langweilig ist, ich freue mich sehr über das Buch.
Das ist vollkommen in Ordnung, Rieke. Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle fürs Anrufen. Schönes Wochenende wünsche ich noch. Ne?
Ja,
hast du noch was Schönes vor? Gehst wandern?
Nee, das nicht, aber einkaufen auf jeden
Einkaufen,
Fall.
Alles klar. Rieke, dankeschön und vor allen Dingen jetzt nicht auflegen.
Alles klar.
Mach's gut. Tschüss, tschüss. China hat mit dem Aufbau eines weltweiten Supercomputernetzwerkes begonnen. Allerdings sollen diese Rechner nicht irgendwo auf der Erde stehen, sondern im Weltall. Ja, da gibt es Sonnenenergie umsonst. Und es ist so kalt im Orbit, dass man die Geräte offenbar nicht extra kühlen muss. Wenn das Ding mal fertig ist, besteht es aus 2800 miteinander vernetzten Satelliten. Klingt viel, ist aber wenig im Vergleich zu Elon Musks System Starlink. Elon Musk plant, insgesamt 40.000 Satelliten in den Orbit zu schießen. 7.300 davon sind schon oben. Dem Astrophysiker Dr. Manuel Metz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik macht das Sorgen. Herr Metz, guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Was besorgt Sie denn da bei den Chinesen, dass TikTok ausfallen könnte, wenn einer der China-Rechner von einem Meteoriten getroffen wird?
Nein, das natürlich nicht. Nein, es geht tatsächlich darum, dass natürlich in den letzten Jahren gerade die Zahl an Satelliten, die in den Orbit gebracht wurden, extrem zugenommen hat. Sie haben es gerade genannt, Elon Musks Konstellation. Es gibt andere Satellitenbetreiber, die Konstellationen in den Orbit bringen. Und es besteht eben die Gefahr, wenn Satelliten unkontrolliert im Orbit zurückgelassen werden, am Ende ihrer Lebensdauer, dass sie mit Weltraumschrott kollidieren könnten. Und das kann zu einem fatalen Kaskadeneffekt führen, indem Weltraumschrott andere Satelliten zerstört. Sie müssen sich vorstellen, ein Teil, was da getroffen wird, das zersplittert in Tausende von neuen Trümmern. Die können selbst wiederum andere Satelliten zerstören. Und das kann eben wirklich fatale Folgen in der Zukunft haben.
Gibt es denn im Orbit keine Entsorgungspflicht der Satellitenbetreiber für Satelliten, die ihre Lebensdauer erreicht, also ihr Lebensende erreicht haben?
Ja, es gibt sowas in der Art. Es gibt Richtlinien, die von einem internationalen Gremium von Raumfahrtagenturen erarbeitet wurden und in der Zwischenzeit auch bei den Vereinten Nationen sogar anerkannt sind. Aber das sind eben nur Richtlinien, an die man sich nicht halten muss. Es gibt keine internationale Sanktionen, wenn man das nicht tut. Also insofern ist es dann jedem Land wiederum überlassen, das an die Raumfahrtbetreiber weiterzugeben.
Aber wie wahrscheinlich ist denn diese Gefahr, die Sie da benannt haben? Wenn so ein Satellit erstmal im Orbit ist, auf einer sicheren Umlaufbahn, dann ist doch die Kollisionswahrscheinlichkeit mit anderen Satelliten gleich null, oder?
Oh, nee, diese Umlaufbahnen, die kreuzen sich tatsächlich sehr regelmäßig. Und in der Zwischenzeit bekommen diese Satellitenbetreiber seit vielen Jahren eben Hinweise, Warnungen von möglichen Annäherungen und führen regelmäßig Ausweichmanöver durch. Also in der Zwischenzeit kann man fast sagen, diese Starlink-Satelliten manövrieren ständig, um Kollisionen auszuweichen. Und auch herkömmliche Satelliten müssen mehrfach im Jahr teilweise solche Manöver durchführen, einfach um Annäherung mit anderen aktiven Satelliten oder mit Weltraumschrott zu vermeiden. Also das ist Tagesordnung sozusagen.
Ja, aber dass Meteoriten oder Weltraumschrott diese Geräte zerstört, wie wahrscheinlich ist das? Wie ein Sechser im Lotto?
Also diese Zerstörung, das ist tatsächlich ist relativ unwahrscheinlich in der Tat. Es geht aber auch Gefahr zum Beispiel von Kleinteilen aus, die einfach Satelliten außer Kraft setzen können. Mhm. Wenn die von einem 1 Zentimeter Trümmerteil getroffen werden, auch das zerstört schon einen Satelliten.
Was ist denn dann das Problem? Besteht für uns auf der Erde Gefahr durch herabstürzenden Weltraummüll? Verglüht das nicht alles in der Atmosphäre?
Ja, das meiste tatsächlich verglüht in der Erdatmosphäre. Gerade so kleinere Satelliten, wie sie jetzt von den Konstellationsbetreibern gebaut werden, die verglühen schon zu einem großen Teil. Das macht uns in der Zwischenzeit aber ein neues Problem, was wir vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Das sind nämlich die Rückstände, die das in der hohen Atmosphäre hinterlässt. Verglühen heißt ja nicht weg sein, sondern das heißt ja nur, das Material wird irgendwo deponiert und in dem Falle eben als kleinste Partikel in der hohen Atmosphäre. Und was das genau macht, wissen wir noch nicht.
Aber darf ich annehmen, auch das ist nur ein theoretisches Problem, genau wie die Zusammenstöße im All, also Dinge, die vielleicht in Zukunft mal problematisch werden können, wenn Hunderttausende von Satelliten herumschwirren, aber jetzt noch nicht?
Ich würde sagen, das ist tatsächlich ein aktuelles, reales Problem. Wir verstehen die Konsequenzen halt nur noch nicht. Mhm. Also diese Satelliten treten ja schon wieder ein und es hat sich erhöht, einfach die Menge an vor allen Dingen Aluminiumoxiden, die dort eingebracht werden.
Nun haben wir ja gestern erst den 50. Geburtstag der European Space Agency gefeiert, der ESA. Und unsere Bundesministerin für Raumfahrt, Dorothee Bär, sagt, Europa müsse weniger abhängig werden von anderen Satellitenbetreibern. Ist das möglich, ohne noch mehr Satelliten ins All zu schicken?
Na, das ist Das ist nicht möglich, ohne tatsächlich, dass wir auch mehr Satelliten in den Orbit bringen. Ich denke, man sollte das halt auf eine intelligente Art und Weise tun und nicht einfach auf Zahl von Satelliten setzen, sondern intelligente Systeme entwickeln, die mit möglichst wenig Satelliten auskommen. Und diese Satelliten sollten möglichst so entworfen und entwickelt werden, dass sie eben möglichst wenig Gefahr darstellen, sowohl für den Orbit als auch für die Erdatmosphäre dann wieder eintritt.
Sagt der Astrophysiker Dr. Manuel Metz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Herzlichen Dank, Herr Metz. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen sehr gerne.
Fernsehwerbung war schon immer ein Ärgernis für uns Feministen, weil Frauen darin oft extrem klischeehaft dargestellt worden sind. Schauen Sie sich mal Fernsehwerbung an der 50er und 60er Jahre, sowas wie Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Da haben Sie so eine Ahnung. Wie sehen Frauenbilder in der Werbung eigentlich heute aus? Was hat sich da verändert? Das hat sich Merle Mattis gefragt. Sie ist Absolventin des Studiengangs Wirtschaftskommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und sie hat eine Studie dazu gemacht. Frau Mattis, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben nicht die 50er Jahre mit heute verglichen, das wäre zu einfach, sondern die Fernsehwerbung von 2016 mit 2024. Warum denn dieser Zeitraum? Warum sollte sich in nur 8 Jahren viel geändert haben?
Das kann ich ganz einfach beantworten. Und zwar ist meine Studie zum ersten eine Replikationsstudie. Das heißt, ich habe eine Vorgängerstudie, die hat sich die Zeiträume 1996 mit 2016 angeschaut. Mhm. Und ich habe jetzt quasi nochmal geschaut, was hat sich seitdem verändert. Denn unsere Gesellschaft hat sich meiner Meinung nach in den letzten 8 Jahren doch nochmal deutlich gewandelt, was das Frauenbild angeht.
Okay. Welche Parameter genau haben Sie sich angeschaut? Was haben Sie verglichen?
Ich habe zum einen die Präsenz und die Relevanz von Frauen mir angeschaut. Dann personenbezogene Variablen, also Alter, Themenbereich, welche Rolle nimmt die Frau ein und aber auch die Stellung der Frau, also wurde, wie ist die Rangordnung, ist sie untergeordnet dargestellt oder vielleicht auch übergeordnet und auch wird sie sexistisch dargestellt oder eben nicht.
Also auch, ob Frauen als Chefinnen auftauchen oder nur als, in Anführungsstrichen, nur als Sekretärin oder, ja?
Ja, genau. Mhm.
Rausgefunden haben Sie unter anderem, lese ich, dass Frauen über 45 in der Werbung nach wie vor unterrepräsentiert sind. Woher kennen Sie denn das Alter der Frauen in der Fernsehwerbung?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich natürlich nicht 100%ig genau wissen. Ich habe die Frauen kodiert, also ich habe eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht und dafür stellt man Codes auf. Und beim Alter war es so, ich habe beispielsweise A1 war 16 bis 24 Jahre, A2 war 25 bis 34 Jahre. Und da hatte ich mir eben Definitionen überlegt, beispielsweise ist 16 bis 24 Jahre, wenn die Frau eben eher nach einem Teenager oder einer jungen Erwachsenen aussieht. 55 bis 64 habe ich geschaut, dass es Richtung einer älteren Dame geht. Also vielleicht auch schon mal graue Haare, die ersten Falten. Genau, das war konkret definiert.
Ja, weil je nachdem, wie alt man selbst ist, ist ja die Bewertung des Alters von anderen eine schwierige Sache. Also ich sage Ihnen, warum ich frage. Ich gucke gerade die 2. Staffel von 9 Perfect Strangers auf Prime. Und ich könnte Ihnen nicht sagen, wie alt Nicole Kidman da ist. Sie sieht jedenfalls aus wie Mitte 20. Ne, schwierig. Sie kritisieren, dass die Werbung sich entfernt von der demografischen Wirklichkeit, weil es immer mehr Frauen über 45 gibt in unserer Gesellschaft, müssten die auch eigentlich in der Werbung stärker vorkommen. Aber ist die Werbung denn eine Abbildung der Wirklichkeit?
Werbung ist natürlich nicht verpflichtet, die Wirklichkeit abzubilden. Aber gerade was die älteren Frauen angeht, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, denn wenn man unsere Gesellschaft betrachtet, wird sie einfach immer älter und ja, das Ergebnis der Studie hat halt gezeigt, dass ältere Frauen gar nicht abgebildet werden. Dabei sind die ja vielleicht auch eine gute Zielgruppe, die eine hohe Kaufkraft haben und auch eine große Markentreue mitbringen. Von daher wäre das ja nicht schlecht, die
Wäre natürlich interessant, was die Marketing-Experten selbst dazu sagen würden. Vielleicht sagen die aber auch, ältere Frauen wollen nicht, dass Werbung von älteren Frauen gemacht wird. Vielleicht wollen die nicht an sich selbst erinnert werden, an ihr Alter, was auch immer. Man weiß es nicht. Und sie stellen in der Studie einen Rückgang der klassischen Schönheitsideale in der Werbung fest. Mhm. Was ist das denn, das klassische Schönheitsideal? Wie haben Sie das definiert?
Ja, das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil klassisch ist in diesem Fall ja sehr konservativ definiert worden. Deswegen finde ich den Begriff klassisch ja auch schwierig, aber wir haben den für die Studie eben so genannt. Und zwar war für uns klassisch, wenn eine Frau dem klassischen europäischen ursprünglichen Frauenbild entspricht. Das heißt, sie hatte helle Haut, lange Haare, hat feminine Kleidung getragen. Das ist natürlich aber total veraltet. Also ich würde nicht sagen, dass das klassisch, was wir in der Studie genutzt haben, das klassisch unserer heutigen Gesellschaft entspricht.
Was ist denn zum Beispiel mit den ganzen modernen Instagram-Ikonen, Pamela Reif, Kim Kardashian, Kylie Jenner, die gelten ja allgemein als schön, oder? Gibt es die nicht mehr, diese Typen in der Werbung, oder gibt es weniger davon?
Doch, die gibt es auch noch in der Werbung. Wir haben immer noch 58% der Frauen in den Werbespots, die so dargestellt werden, eben klassisch, wie ich es eben beschrieben habe. Trotzdem ist hier ein ganz klarer Rückgang zu verzeichnen. 2016 hatten wir 73% der Frauen, die so dargestellt wurden. 2024 sind es noch 58%. Das heißt, es ist gesunken, aber es ist eben auch immer noch mehr als die Hälfte.
Und auch Sexismus in der Werbung ist rückläufig, sagt Ihre Studie. Das ist natürlich toll. Nur in einer Branche, nicht in der Kosmetikbranche. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich erkläre mir das mit dem Produktnutzen, den Produkte in der Kosmetikbranche haben. Natürlich, wenn man eine Bodylotion verkaufen will, muss man auch irgendwie zeigen, wie man die anwendet. Und dann wird auch einfach mehr Körper quasi gezeigt. Was ich aber außerdem auch beobachtet habe, ist, dass in der Kosmetikbranche viel mehr mit so lasziven Blicken gearbeitet wird. Beispielsweise bei Shampoo-Werbung, wenn dann die Haare schön wehen, wird ganz oft dieser Blick eingesetzt. Und da muss ich sagen, kann ich selber nicht richtig nachvollziehen, wieso da immer noch so sehr darauf gesetzt wird. Das könnte man auf jeden Fall anders regeln.
Merle Matthies, herzlichen Dank. Sie ist Absolventin eines ganz wunderbaren Studienganges, nämlich Wirtschaftskommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, und hat eine Studie dazu gemacht, wie sich die Fernsehwerbung in den letzten 8 Jahren verändert hat. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Gleichfalls.
Das menschliche Erbgut zu entschlüsseln, das ist noch eine ziemlich junge Methode, sollte man nie vergessen, keine 25 Jahre alt. Aber das hat die Wissenschaft natürlich enorm vorangebracht. Neulich etwa hat man anhand von 45.000 Jahre alten Knochen festgestellt, im heutigen Thüringen lebten damals auch People of Color mit dunkler Haut und dunklen Augen, liebe Thüringer. Seit über 20 Jahren versucht ein italienisches Forscherteam, das Erbgut von Leonardo da Vinci zu finden. Offenbar im Glauben, darin sowas zu entdecken zu können wie ein Genie-Gen. Erst haben die Forscher in aufwendigster Arbeit einen Stammbaum da Vincis erstellt, über 690 Jahre und 21 Generationen. Demnach gibt es heute noch 15 Nachkommen der Familie. Da Vinci selbst aber war kinderlos. Und nun die Sensation. Erstmals konnte man DNA-Spuren identifizieren, die direkt auf da Vinci zurückgehen, sagen die Forscher. Wir lassen da mal einen Profi drauf schauen, auf diese Studie, den Humangenetiker Professor Dr. Markus Nöten vom Uniklinikum Bonn. Herr Nöten, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was halten Sie von diesem Forscherteam da aus Italien? Sind das international anerkannte Experten?
Ja, also soweit ich die beteiligten Gruppen kenne, sind das wirklich erfahrene Gruppen in zum Teil der Archäogenetik. Das heißt, die italienischen Forscher sind auch Teil eines internationalen Forscherkonsortiums, was sich mit dieser Thematik der DNA von Leonardo da Vinci beschäftigt. Und dort sind international führende Wissenschaftler auch beteiligt.
Und wenn Sie sich die Methoden anschauen, die in dieser Studie angewandt haben, um DNA von da Vinci zu finden, ist das sauber?
Ja, das ist natürlich eine Methode oder sind Methoden, die in den letzten Jahren oder letzten 10, 20 Jahren sehr gut entwickelt worden sind. Das Problem ist ja, dass man geringste DNA-Spuren nachweisen möchte. Auf der einen Seite möchte man DNA-Spuren vielleicht auf Bildern nachweisen, auf Manuskripten von Leonardo da Vinci. Da kann man sich vorstellen, nach so einer langen Zeit findet man da vielleicht einzelne Zellen oder degradierte DNA, und das ist sicherlich nicht einfach, das nachzuweisen. Das heißt, die Methoden mussten auch erst in den letzten Jahren entwickelt worden sind. Das ist auch ein Fortschritt, der durch die Archäogenetik, also die Untersuchung sehr alter Proben, die Sie angesprochen hatten, extrem entwickelt worden, sodass auch mit kleinsten DNA-Mengen heute auch größere bis hin zu ganzen Genomen von Menschen rekonstruiert werden können.
Und wie geht das genau? Also die haben ja diesen Stammbaum erstellt und wissen dann, es gibt noch diese 15 lebenden Nachkommen der Familie, die aber nicht direkte Nachkommen sind von Leonardo da Vinci, der, wie gesagt, keine Kinder hatte. Und dann vergleichen die deren Genom mit dem, ja, was man an Bildern findet? Oder woher wissen die, das ist jetzt da Vinci?
Ja, genau, das ist wichtig. Also der Nachweis über ein identisches Y-Chromosom, also die Nachkommen, die von dieser italienischen Forschergruppe, also nicht Nachkommen, sondern Verwandte, Leonardo hatte ja selbst keine Nachkommen, aber in der Verwandtschaft über die Stammbaumrekonstruktion kann man dann lebende Verwandte identifizieren, die immer über die väterliche Linie mit Leonardo da Vinci verbunden sind. Und dann nimmt man an, dass das wäre, wenn diese Rekonstruktion des Stammbaums auch wirklich den biologischen Verhältnissen entspricht, dann würde man dasselbe Y-Chromosom nachweisen, das auch Leonardo da Vinci hatte, weil bei der Weitergabe da keine Rekombination passiert. Das wird immer über den Vater weitergegeben. Und deswegen kann man dann natürlich Spuren untersuchen. Auch es gibt ja die Frage, ob eine Grabstätte auch dort in Frankreich in einem Schloss entsprechend oder in einer Kapelle entsprechend DNA von Leonardo da Vinci enthält, dann kann man diese Identität des Y-Chromosoms untersuchen und damit nachweisen, dass die Spuren auch sehr wahrscheinlich dann von Leonardo da Vinci sind. Und damit kann man dann natürlich den Rest des Genoms anschauen, der sich dann natürlich von diesen Verwandten sehr stark auch unterscheidet, weil der viele Generationen dazwischen war.
Was könnte man denn an dieser DNA ablesen? Kann man da erkennen, wie man Weltkunstwerke erschaffen kann, wie die Mona Lisa oder wie man ein Genie wird?
Ja, das ist natürlich genau die doch etwas problematische Komponente dieser Studie, dass man auf der einen Seite natürlich vielleicht nachweisen kann, ob bestimmte Dispositionen für Krankheiten vorlagen. Das ist auch ein Thema, was in diesem Projekt, glaube ich, bearbeitet wird. Aber auf der anderen Seite die Brücke zu schlagen zur Genialität, das ist natürlich schon sehr vage. Also vielleicht muss man dazu erklären, dass man, um solche Interpretationen überhaupt vorzunehmen im Genom, dass man da viele Referenzdaten von Personen benötigt, die das gleiche Merkmal aufweisen. Also um zum Beispiel nachzuweisen, dass jemand an einer bestimmten Krankheit litt, die eine starke genetische Komponente hat, das ist auch mal nochmal Voraussetzung, muss man viele Referenzdaten von gleichsinnig erkrankten Personen haben. Aber man hat keine Referenzdaten von Genies wie Leonardo da Vinci. Also da sieht man schon, dass das an Grenzen stößt, natürlich das Projekt bezüglich der Aussagen, die da möglich sind. Vielleicht kann man einzelne Komponenten des Talentes von Leonardo da Vinci testen, die einen starken erblichen Anteil haben. Aber die Genialität, da spielen natürlich ganz andere Faktoren, auch Umgebungsfaktoren eine Rolle, Erziehung spielt da eine Rolle. Also ich habe da Zweifel, dass man das wirklich dadurch wird aufklären können.
Und Sie haben berechtigten Zweifel, weil Sie selbst sich so gut auskennen. Sie haben mal als Bonner Forscher eine Locke von Beethoven analysiert, ne, und das Genom entschlüsselt. Die musikalischen Genie-Gene haben Sie dabei gar nicht interessiert, ne?
Ja, da waren wir Teil auch eines großen internationalen Konsortiums. Wir haben die Analyse selbst nicht in unserem Labor vorgenommen. Die Studie wurde geleitet durch Professor Krause. Da haben wir uns konzentriert, das haben wir auch lange diskutiert, auf die medizinischen Fragen bei Beethoven, weil Beethoven ja selbst dokumentiert, aber auch durch Dokumente von Zeitgenossen, Ärzten, ja an bestimmten Krankheiten litt. Und dort wollten wir dann wirklich beitragen eigentlich zur medizinhistorischen Forschung und klären, welche Ursachen diese Krankheiten hatten und insbesondere auch, woran er verstorben ist. Und das konnten wir dann ja auch bezüglich der Lebererkrankung, der Leberzirrhose, der Todesursache von Beethoven auch mit großer Sicherheit machen. Also er hatte eine starke genetische Disposition. Zusammen mit dem Alkoholkonsum hat das dann mit großer Wahrscheinlichkeit zu der Leberzirrhose und zum Tod bei ihm geführt. Wir haben uns nicht so mit diesen, sagen wir, Eigenschaften des musikalischen Talents beschäftigt, weil wir fanden, dass da die wissenschaftlichen Grundlagen einfach auch zu schwach sind. Ja, das kann man dann zukünftig natürlich auch noch untersuchen. Die Information des Genoms steht allen zur Verfügung für solche Untersuchungen. Aber wie gesagt, sind natürlich die Aussagen bezüglich dieser Dimensionen auch sehr schwierig.
Der Da Vinci Code, was die Entschlüsselung des Genoms von Da Vinci aussagt und was sie nicht aussagen kann, gesprochen haben wir darüber mit dem Humangenetiker Professor Dr. Markus Nöten vom Universitätsklinikum Bonn. Einer der besten Unis Deutschlands, muss man mittlerweile sagen, weil sie im Exzellenzcluster-Wettbewerb ganz vorne liegt. Herr Nöten, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank für das Interesse.
Sehr gerne. Schönes Wochenende. Haben Sie eigentlich am Donnerstag diesen ganz wunderbaren Radio 1 Radio Day gehört? Oh my God, wo es um Gott und weniger um die Welt ging. Ja, da haben wir die ganz großen Fragen gestellt danach, warum glauben Menschen? Und jetzt haben wir schon wieder so eine große Frage, die nämlich nach dem Sinn des Lebens, ja. Worin besteht der Sinn des Lebens? Der Antwort sind wir gerade ein Stück weit näher gerückt, dank einer europäischen Studie unter Beteiligung der Universität Köln. Die Studie vergleicht die Zufriedenheit von Eltern mit der Zufriedenheit von Kinderlosen. Mitgemacht hat dabei auch der Kölner Sozialpsychologe Dr. Ansgar Hudde. Herr Hudde, guten Morgen.
Guten Morgen.
Riesenstudie, 43.000 Teilnehmer aus 30 europäischen Ländern. Wow. Was genau war das Ziel der Studie? Was wollten Sie rausfinden?
Wir wissen aus relativ vieler soziologischer und demografischer Forschung, wie Elternschaft mit Zufriedenheit im Leben zusammenhängt. Wir wissen aber auch, Menschen wollen nicht nur diese Zufriedenheit in hier und jetzt, dieses eher so glücklich sein, sondern Menschen wollen auch das Gefühl haben, dass das, was sie im Leben tun, irgendwie sinnvoll ist, vielleicht über sie selbst hinausgeht und zu was Größerem beiträgt. Und da wollten wir uns mal mit einem wirklich großen Datensatz anschauen, wie hängt auch dieses Sinnempfinden mit Elternschaft zusammen?
Also haben Sie im Prinzip wirklich nur diese beiden Faktoren, diese beiden Parameter abgefragt. Auf der einen Seite Sinn des Lebens, auf der anderen Seite Zufriedenheit.
Genau, das sind die, auf die wir fokussiert haben, ja. Mhm.
Wie würden Sie die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen?
Ich würde sagen, beim Thema Zufriedenheit sind Eltern zufriedener als die ohne Kindern. Da ist die Antwort ein, es kommt drauf an. Es kommt auf vieles drauf an. Tendenziell gilt...
Auf die Kinder wahrscheinlich.
Das auf jeden Fall, ja. Und sozusagen, je schwieriger die Voraussetzungen sind, desto eher haben Eltern eine niedrigere Zufriedenheit. Und schwierige Voraussetzungen meint, Alleinerziehende haben es schwieriger, Menschen mit einem niedriger sozioökonomischen Status haben es schwieriger. Auch für Mütter ist im Schnitt Elternschaft intensiver und anspruchsvoller als für Männer im Durchschnitt. Und die haben dann eher eine niedrigere Zufriedenheit. Wenn wir aber auf das Thema wahrgenommenen Sinn im Leben schauen, da sehen wir, Eltern haben durch die Bank in allen Ländern, Mütter, Väter, alle sozioökonomischen Gruppen, Eltern haben das höhere Sinnempfinden im Leben.
Also Kinder machen einen nicht zufriedener, aber nicht unbedingt, aber sie geben einem vielleicht einen höheren Lebenssinn mit. Ist das denn nur eine Korrelation oder können Sie da einen Kausalzusammenhang feststellen?
Es ist eine Korrelation. Wir schauen natürlich auch auf ein paar mögliche verzerrende Faktoren. Also liegt es einfach daran, dass die sich im Alter unterscheiden. Und wir haben gerade noch eine laufende, noch nicht veröffentlichte Studie, nur für Deutschland, aber da schauen wir auch Leute im Zeitverlauf an, bevor sie das erste Kind bekommen und dann werden die jedes Jahr befragt und danach. Und auch da sehen wir, Zufriedenheit geht mit der Geburt schnell hoch, geht aber auch relativ schnell wieder runter, so aufs Ursprungsniveau. Gefühlter Sinn im Leben bleibt aber höher als vor der Geburt.
Ja, da haben Sie nochmal ein wichtiges Wort mit reingebracht, gefühlter Sinn im Leben. Denn Lebenssinn, kann man das wissenschaftlich definieren?
Wir schauen darauf, was wie die Leute selber wahrnehmen. Haben die Leute selber das Gefühl, dass das, was sie im Leben machen, sinnvoll und nützlich ist?
Und da sind Eltern zwar nicht zufriedener unbedingt mit ihrem Leben als Menschen ohne Kinder, sehen aber immer und überall mehr Sinn in ihrem Leben. Was meinen Sie, woher das kommt?
Das Thema Zufriedenheit hängt viel damit zusammen, wie ist jetzt meine Situation im Hier und Jetzt? Sind meine Bedürfnisse erfüllt? Thema Sinn im Leben ist stärker auch auf die Zukunft und das andere gerichtet. Wenn wir das Gefühl haben, wir machen was, selbst wenn es jetzt gerade beschwerlich ist, wenn Windeln wechseln vielleicht nicht so viel Spaß macht, wenn irgendwann mit den Kindern spielen auch irgendwann repetitiv und langweilig wird. Aber wenn ich das Gefühl habe, es hat einen Sinn, weshalb ich das mache. Ich trage dazu bei, dass es in die nächste Generation geht, dass meine Kinder mein gutes Leben haben, dann habe ich auch eher das Gefühl, was ich jetzt mache, ist sinnvoll. Vielleicht macht es nicht immer Spaß, aber es hat einen Sinn, dass ich das mache.
Mhm. Aber ich kann umgekehrt bei Ihnen auch rauslesen, dass Menschen, die keinen Sinn im Leben sehen oder wenig Sinn sehen, trotzdem nicht unzufriedener oder unglücklicher sein müssen.
Genau, es ist durchaus möglich, dass Menschen sagen, ach, ich bin so zufrieden, ist es jetzt super sinnvoll für die Welt, was ich so gerade mache? Vielleicht nicht, aber ach, ich bin dennoch zufrieden mit meinem Leben.
Okay, also frei nach Loriot, das Leben mit Kindern macht einen nicht unbedingt zufriedener, aber ohne wäre es sinnlos, sagen zumindest manche Eltern. Und das ist eine Riesenstudie, 43.000 Teilnehmer mit ausgewertet, mitgemacht hat der Kölner Sozialpsychologe Dr. Ansgar Hudde. Herzlichen Dank, schön, dass Sie bei uns waren im Programm von Radio 1.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Schönes Wochenende. Wenn Sie schon mal in den USA waren, dann wissen Sie vielleicht, dass jeder US-Bundesstaat sein eigenes Motto hat. Ja, manche davon sind eher kryptisch, wie das von Maryland. Das lautet männliche Taten, weibliche Worte. Der US-Bundesstaat Indiana nennt sich die Kreuzung Amerikas und West Virginia sagt von sich, Bergbewohner sind immer frei. Dazu kommen Spitznamen und Imagekampagnen. Florida etwa ist the Sunshine State, Kalifornien the Golden State und New York als Sitz des Empires ist The Empire State. Aber was ist Deutschland? Was könnte man zu Brandenburg sagen? Fragen wir eine Expertin. Professor Jessica Gino-Hecht ist die Chefhistorikerin am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin. Und sie ist Autorin des neuen Sachbuches Vom Staat zur Marke, die Geschichte des Nation Brandings, wie Staaten sich selbst vermarkten und was sie damit bezwecken. Guten Tag.
Guten Morgen.
Was bezwecken die Staaten denn mit dieser Selbstvermarktung?
Naja, Selbstvermarktung ist zunächst mal der Versuch, ja, sein eigenes Image zu kontrollieren. Jeder hat ein Image, aber man möchte vielleicht gucken, welches Image da so rumzieht. Staaten machen das im Grunde genommen aus drei groben verschiedenen Gründen. Das eine ist eine Art von Einführung. Ein Land ist völlig unbekannt und möchte gerne global sichtbar werden. Das trifft tatsächlich auf die Mehrzahl aller Länder zu. Denn ein anderer Grund ist Wahrnehmung. Manche Länder sind bekannt, aber sie werden nicht so wahrgenommen oder von dem wahrgenommen, die sie sich wünschen. Und Markenwerbung soll jetzt diese Adressaten ansprechen, also zum Beispiel Touristen oder Investorinnen. Und ein sehr häufiger Grund ist tatsächlich Korrektur oder Verbesserung. Das trifft auf bei Ländern, die gut bekannt sind, aber wie sie selber finden, aus den falschen oder sogar vielleicht unvorteilhaften Gründen. Also es kann sein, wenn sie zum Beispiel einen schlechten Ruf haben oder ihre Eliten glauben, dass sie einen schlechten Ruf haben. Da geht es dann darum, die Marke der Nation zu korrigieren, sie zu verbessern, irgendwelche positiven Attribute zu entwickeln, negative Eindrücke zu entkräften.
Haben Sie mal ein paar Beispiele von Ländern, die sich versuchen, ein gutes Image zu geben mit einer Marke?
Eigentlich kann man das heute über fast jedes Land sagen. Fast jedes Land auf der Welt betreibt nationale Markenwerbung. Also da geht es jetzt um die Werbung, um das Image des eigenen Landes. Regierungen geben von der Mongolei bis nach Kanada.
Aber fällt Ihnen ein, was die Mongolei zum Beispiel über sich selber sagt?
Ja, tatsächlich. Also diese Slogans, von denen Sie eben auch sprachen, sind ja sehr eingängig. Mhm. Die Mongolei zum Beispiel versucht gerade sehr intensiv auf der einen Seite auf dieses historische Bild der ziehenden Nomaden zu setzen und das Erbe von Genghis Khan und sich gleichzeitig als ein technologisch versierter Ort oder Staat und gleichzeitig eine Touristenattraktion darzustellen. Und da haben sie viel Geld investiert, um das sozusagen bildlich, inhaltlich, aber auch mit Kampagnen im Ausland darzustellen.
Und Länder, wo ganz klar ist, sie versuchen ihr schlechtes Image aufzupolieren mit einer guten Marke. Was fällt Ihnen da ein?
Ja, das trifft im Grunde genommen auf alle autoritären Staaten zunächst einmal zu. Also es fängt vielleicht an bei Russland und China, die beide sehr umfangreiche Kampagnen fahren, auf den sozialen Medien ebenso wie Fernsehen, allerdings auch im Kulturaustausch. Und da geht es dann im Falle China zum Beispiel darum, zu betonen, dass China ein großes kulturelles Erbe hat, dass die Menschen weiß ich nicht, besonders gastfreundlich sind, dass es da schönes Essen gibt, dass Touristen auf ihre Kosten kommen, dass Investoren dort eine Heimat finden. Natürlich unter völliger Verkennung der Ignorierung der Menschenrechte, die in diesem Land stattfinden und vieler anderer autoritärer Maßnahmen. Also es trifft eigentlich auch fast alle autoritäre Staaten zu.
Nun sind Sie ja Historikerin, Sie haben sich also auch dafür interessiert, wann das losging und warum. Wann ging es denn los?
Naja, also richtig. Wir sehen so die ersten modernen Züge von Nation Branding, also nationaler Markenwerbung, im Grunde genommen im Zeitalter der Revolution, als neue Staaten entstehen, wie zum Beispiel die USA. Und diese neuen Staaten haben ein doppeltes Legitimationsproblem. Erstens nimmt sie keiner im Ausland so richtig ernst, weil man sie auch nicht kennt. Auch das traf auf die USA zu. Und gleichzeitig im Inneren, die USA waren bei ihrer Gründung, das erinnern viele Leute heute gar nicht mehr so, aber zutiefst zerrissen zwischen Norden und Süden und kleinen und großen Staaten und Sklavenstaaten und solche, die keine Sklaven hatten. Das heißt, diese nationale Markenwerbung war dazu gedacht, um sowohl Legitimation im Inneren, aber auch im Äußeren herzustellen. Und im 19. Jahrhundert haben viele lateinamerikanische Staaten das gemacht. Im 20. Jahrhundert viele der Staaten, die aus dem Versailler Vertrag neu hervorgegangen sind, Polen zum Beispiel oder die Tschechoslowakei. Und nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich nochmal eine große Welle von postkolonialen Staaten im globalen Süden.
Bleiben wir nochmal kurz bei den USA. Ist es denn so, dass die USA sich selber tatsächlich auch als Marke The Land of the Free nennen oder gibt es da noch mehr?
Also man nennt die USA, oder die Experten nennen die USA tatsächlich die Mutter aller Marken, weil sie die ersten sind, die das relativ umständlich sozusagen eingeführt oder benutzt haben. Der Punkt bei einer Marke, das ist eigentlich völlig egal, ob Sie über ein Land sprechen oder über eine Tafel Schokolade oder Windeln, ist am Ende immer, wie kontinuierlich sie beworben wird. Und sie kann nicht leben, wenn es da Pausen gibt. Und im 19. Jahrhundert machen die USA das noch nicht kontinuierlich, sondern sie machen es anlassbezogen. Also gleich nach der Revolution, dann nochmal während und nach dem Bürgerkrieg. Aber da gibt es noch keine echte Politik. So eine richtig kohärente Politik der nationalen Markenwerbung gibt es eigentlich erst seit dem Ersten Weltkrieg. Und dann auch nicht nur in den USA, sondern vor allen Dingen auch in anderen Ländern, ganz besonders in den faschistischen Staaten.
Als Historikerin am JFK-Institut beobachten Sie natürlich die aktuelle Situation in Amerika aufmerksam. Gäbe es ein Motto, was Sie dafür hätten? The Land of the Free, das Land der freien Leute, kann es irgendwie nicht mehr sein, oder?
Also Marken sind sehr langlebig. Markenbilder sind oft viel länger in den Köpfen der Menschen drin als die Realitäten. Das können wir am Beispiel Deutschland sehr gut sehen und ich glaube am Beispiel der USA auch. Also ich würde die USA jetzt noch nicht umbenennen sofort in Land of the Unfree oder irgendetwas anderes, sondern ich möchte mir lieber die derzeitige Entwicklung angucken und sehen, ob es diesem Land gelingt. Und das ist ja eigentlich Ihre Frage. Ob es dem Land gelingt, sich aus dieser Situation, in der es sich jetzt befindet, wieder zu befreien.
Und der Marke wieder gerecht zu werden.
Und der Marke wieder gerecht zu werden. Das ist die große Herausforderung für Harvard, aber auch die Zivilgesellschaft, dass sie das Vertrauen in die Marke wiederherstellen können. Marken straucheln oft, aber sie können sich auch wieder regenerieren.
Das sagt Professorin Jessica Gino-Hecht. Sie ist die Chefhistorikerin am JFK-Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin und hat ein tolles neues Sachbuch geschrieben zum Thema Vom Staat zur Marke heißt es, die Geschichte des Nation Brandings. Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön, Herr
Schönes Karkowski. Wochenende. Tschüss, tschüss.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Der Pratfall-Effekt. Tollpatschig. Aber sympathisch. Eine Tasse Kaffee verschütten oder ein Glas fallen lassen, das kann auch hilfreich sein. Denn hochkompetente Menschen wirken sympathischer, wenn ihnen kleine Missgeschicke passieren. Personen, die wir als uns überlegen wahrnehmen, wirken auf uns schnell distanziert und unnahbar. Ungeschicktheiten vermenschlichen sie und steigern sogar die Attraktivität. Übrigens, der Effekt ist auch vom Kontext abhängig. Geschlecht und Umfeld haben zum Beispiel einen Einfluss darauf, wie wir die kleinen Fehler wahrnehmen.